Kennt ihr das, wenn man sich manchen Dingen eigentlich sehr sicher ist und alles scheint klar, wie wenn schönes Wetter draußen ist? Und dann gibt es Tage, wo die Dinge, an die man sich eigentlich festhält, an die man glaubt, irgendwie ins Wanken geraten, wie der Sturm, der vielleicht auf uns zukommt. Und man sich fragt, glaube ich eigentlich richtig? Habe ich eigentlich aufs richtige Pferd gesetzt? Ist mein Gottesbild richtig? Und das Zweifelrad fängt sich an zu drehen. Woran glaubst du? Ich will am Anfang der Predigt eine kleine Aktion mit euch machen, beziehungsweise mit einer Person, und bräuchte dazu eine mutige Person, die mal nach vorne kommt oder die sich mal meldet. Eine mutige Person bräuchte ich. Na, sonst muss ich mir wen raussuchen. Alles klar, sehr gut. Simon, ein Applaus für Simon. Haha, kriegst einen Liter dafür ein Lolli. Und zwar haben wir heute noch eine ganz besondere Person hier. Du wirst es wahrscheinlich nicht wissen, aber wir haben einen richtigen Zauberer hier. Und zwar der Kurt. Der ist ein Künstler, kann mit Karten umgehen. Und ich werde gleich mit dir eine kleine Wette machen, okay? Und zwar wird der Kurt ein paar Karten dir zeigen und du kannst dir eine Karte raussuchen. Die zeigst du auch mir. Dann steckst du den wieder verdeckt in den Stapel, dass er es auf keinen Fall sieht. Er mischt ein bisschen durch und wird deine Karte rausfinden. Ja? Dann wird er eine Karte nehmen, deine Karte im besten Fall, und wird die hier auf den Tisch legen und sagen, dass das deine Karte ist. Okay? Und du musst dann entscheiden, ob du ihm glaubst oder nicht. Und egal, was du sagst, ich wette das Gegenteil. Okay? Hast du verstanden? Wir haben noch keinen Einsatz. Als Einsatz würde ich vorschlagen, wir machen das so. Wir setzen Liegestützen. Das machen wir danach im Gottesdienst. Und das machen wir so, dass du kannst entscheiden, wie viele Liegestütze du setzt. Wenn du verlierst, musst du so viel machen. Wenn du gewinnst, mache ich doppelt so viel. Ja? Ja? Ist es ein Deal? Okay, wie viele Liegestützen setzt du?
30.
Oh, das wird schwer. Alles klar. Das wird gut anstrengend. Okay, dann Kurt, bitte ich dich mal die
Okay. Zieh irgendeine Karte. Irgendeine.
Nicht zeigen, auf keinen Fall.
Pack sie irgendwo rein.
Und jetzt wird gemischt. War sie das? Ah, das war sie nicht. Okay. Dann.
Das war's auch nicht.
Gut gemischt.
Willst du auch nochmal?
Ah, haben wir den richtigen hier hochgegangen.
Das ist deine Karte.
Ist egal. Hast du gehört?
Das ist deine Karte.
Okay. Glaubst du, dass das deine Karte ist?
Ich denke, es ist meine Karte.
Du glaubst, es ist deine Karte?
Ja.
Ich glaube, es ist nicht deine Karte.
Ja.
Okay? Alles klar. Dann deck mal auf. Tja, dann sehen wir nachher 30 Liegestützen, das machen wir zusammen, das wird ganz gut. Applaus, aber du hast einen Nutzer bekommen, sehr gut. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig geirrt, wo du fest geglaubt hast, das und das wird passieren? Bei mir war das ungefähr vor 3 Wochen, ich hatte einen Termin in der Werkstatt und das war alles ein bisschen kompliziert, das zu organisieren, da hinzukommen und dann, um dann von da wieder wegzukommen. Und dann war ich frühest da, hatte alles vorbereitet, kam da hin und habe mich am Tresen gemeldet, ja, ich habe einen Termin. Sie sagen, ja, setzen Sie erstmal hin. Habe mich hingesetzt und gewartet und gewartet und dann kam die Dame, ja, sagen Sie mir nochmal Ihren Namen. Da sage ich, Stepan. Mit Doppel-P ohne H. Das muss man Leuten irgendwie immer dazu sagen. Leute oft Stefan verstehen. Und sie, alles klar, Nick, geht wieder weg. Kommt wieder. Sind Sie sich sicher, dass Sie heute einen Termin haben? Ich finde gerade nichts. Ich so, ja klar, ich habe das mit Herr so und so ausgemacht. Alles klar, geht wieder weg. Nach einer Zeit kommt sie wieder und ich denke so, oh, wie sind die heute drauf? Und sagt, ja, es tut mir leid, Sie haben den Termin nächste Woche. Und ich habe mich total geirrt. Einfach in der Woche verrutscht und ich war mir so sicher gewesen, dass das richtig ist, war es aber nicht. Wann hattest du mal so einen Moment, wo du dir so sicher warst und doch das Ergebnis irgendwie dann trotzdem anders war und du dich geirrt hast? Wir befinden uns in einer Predigtreihe, wo es um Glauben geht, wo wir verschiedene Leute aus der Bibel betrachten, die was mit Glauben zu tun haben. Und da haben wir heute eine wirklich super spannende Person, die auch etwas glaubte und sich irrte. Es geht um Paulus. Paulus ist ungefähr 10 Jahre nach Jesus geboren, in einem anderen Dorf, woanders, und die haben sich nicht wirklich kennengelernt. Und er ist in einer jüdischen Familie groß geworden und richtig im Glauben. Er hat dann ein Theologiestudium gemacht, wie wir es heute nennen würden, und viele Teile aus der Bibel sind von ihm, und da kann man sehen, was das eigentlich für ein kluger Kopf war. Also es war nicht nur einer, der so ein bisschen mal was Theologie studiert hat, sondern der hat da richtig viel reingesetzt und hat den richtig großen Abschluss, war richtig klug und war ein Pharisäer, der in Synagogen gelehrt hat. Ein richtig kluger Mensch. Und andere Leute, die haben auf sein Wort gesetzt. Die haben, wenn der was gesagt hat, das ist doch so und so, haben die gesagt, na gut, wenn es der Paulus sagt, dann muss das stimmen. Dann muss das schon sein. Und dieser Paulus stößt auf Leute, die erzählen, dass der Messias gekommen ist. Der Verheißene, dass er auf die Erde gekommen ist, mit dem Namen Jesus, dass der gestorben ist, auferstanden ist und in den Himmel wieder gefahren ist. Und es Leute gibt, die dem nachfolgen und sagen, das ist der Retter der Welt. Ich weiß nicht, wer von euch die neue Netflix-Serie Messias kennt, wo in der heutigen Zeit ein Mann auftaucht im Nahen Osten, der von sich behauptet, der Messias zu sein. Und das Ganze aus dem Blick von einer CIA-Agentin, das Ganze ein bisschen analysiert. Und bis zum Schluss bleibt man der Frage nicht erspart, ist das wirklich der Messias oder nicht? Wer ist die Person? Und Paulus war der gleichen Frage eben gegenübergestellt, glaubt er diesem oder nicht? Und hat sich entschieden, nach langen Recherchen, nein, Jesus ist ein Lügner, beziehungsweise seine Anhänger sind Lügner. Und weil er ein gottesfürchtiger Mann ist, mit bestem Wissen und Gewissen, muss ich dieses Problem aus der Welt schaffen. Ich will Gott dienen, ich will das Beste tun, ich will ihm das Beste geben. Also versuche ich, diese Irrlehren irgendwie aus der Welt zu schaffen und fange an, diese Nachfolger Jesu zu verfolgen und zu töten. Er taucht das erste Mal in der Bibel auf, als er bei der Steinigung von Stephanus da ist, dabei ist und das mitverantwortet und somit der erste christliche Märtyrer da ist. Und die Zeit geht weiter und er verfolgt weiter Christen, also die ersten Christen, und ist erfolgreich dabei, hat eine Soldaten an der Seite, die ihn dazu befähigen, und er ist eines Tages auf dem Weg nach Damaskus und ist unterwegs und plötzlich erstrahlt ein helles Licht, er fällt vom Pferd runter, sieht nichts und hört nur die Stimme, Paulus, warum verfolgst du mich? Und er weiß nicht, wer das ist, und es offenbart sich Jesus in der Stimme, der ihm sagt, geh nach Damaskus und such den Mann Hananias, der wird dir alles Weitere sagen. Und das macht Paulus. Paulus reist nach Damaskus, trifft diesen Mann, nebenbei gemerkt ein unglaublich mutiger Mann, sage ich mal, der sich mit dem führenden Christenverfolger trifft und den in sein Haus lässt. Paulus war durch das Licht erblindet und verbringt Zeit mit dem Hananias, der ihm von Jesus erzählt. Und Paulus muss erkennen, ich habe mich geirrt. Ich habe Gott, dem ich dienen wollte, habe ich selbst verfolgt. Ich wollte das Gute und habe es aber schlecht gemacht. Und Paulus verlässt Damaskus nicht als Verfolger, sondern als Verfolgter. Nicht als jemand, der andere verfolgt, sondern der jemanden folgt, der Jesus folgt. Jemand, der einen festen Glauben hatte und sich geirrt hat. Das ist ein Thema, das schwierig ist. Ein Thema, wie wir mit unserem Glauben umgehen. Glauben wir fest? Zweifeln wir? Und Paulus hat später, hat den ersten Korintherbrief geschrieben. Und da können wir mal den ersten Text mal einblenden, die erste Folie. Genau. Da heißt es, als ich ein Kind war, redete und dachte ich und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Wo er darüber spricht, dass Glaube einen Weg hat. Wir hatten gestern den Mitgliedskurs oder den ersten Teil des Mitgliedskurses für Leute, die hier aufgenommen werden wollen in der Gemeinde. Und da haben wir anfangs auch eine Vorstellungsrunde gemacht und auch über Lehr und auch ausgetauscht, wer von wo kommt und was dafür auch für Hintergründe hat. Da haben manche aus erzählt, dass sie aus christlichen Familien kommen oder nicht, aus verschiedenen anderen Gemeinden. Und man sitzt jetzt hier an einem Tisch. Das heißt jetzt, ich will damit jetzt nicht sagen, dass die immer falsch lagen und jetzt beim Richtigen sind, das ist Quatsch. Aber dass alle doch einen Weg haben, wo sie jetzt woanders stehen, als sie damals standen. Wo standest du mit 15 Jahren, wenn du dich mal zurückerinnerst an dein 15-jähriges Ich? Was hast du damals geglaubt? Was für Weltanschauung hattest du da? Ich dachte als 15-Jähriger zum Beispiel, es wäre eine super gute Idee, mit meinem Kumpel Manu auf einen zugefrorenen See zu steigen, nachdem die Zeitung gesagt hat, bitte nicht mehr draufgehen, das Wetter ist schon zu warm geworden. Eine super gute Idee, die anfing, ein paar Steine drauf zu werfen, wie man das so macht, und dann und merkt, ja, eigentlich hält das doch und läuft und irgendwann lief es halt nicht mehr. Es war zum Glück nicht in der Mitte des Sees, sondern am Rand, und ich ging baden. Der Glaube, der nicht getragen hat. Der Glaube, der auf was Falsches gesetzt hat. Oder ich dachte auch als 15-Jähriger, ich war damals das erste Mal auf so einer christlichen Missionsfreizeit und wo wir evangelistische Aktionen gemacht haben und ich kam voll Feuer und Flamme nach Hause und habe gesagt, ich muss jetzt missionieren und alle müssen die gute Botschaft hören. Und ich habe aber angefangen, mein ganzes Umfeld zu kritisieren. Die Nichtgläubigen habe ich kritisiert für ihren Lebensstil und dass sie doch völlig falsch sind. Und meine christlichen Freunde habe ich kritisiert, dass sie gar nicht richtig glauben, dass sie doch richtig missionieren müssten und dass sie doch mit Bibelversen überall rumrennen müssten und irgendwie überhaupt ganz lauwarm sind. Dann, zwischen dass ich 15 war und heute 30 ist zum Glück einige Zeit vergangen, aber vielleicht kennt ihr solche Geschichten über euch auch, wo ihr merkt, eure Weltansicht, euer Glauben hat sich verändert. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind, doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Was wäre, wenn du deinem 15-jährigen Ich begegnen würdest? Wenn du ihm heute begegnen würdest, was würdest du ihm sagen? Ich würde meinem 15-jährigen Ich sagen, Micha, es kann sein, dass du dich irrst. Ist sogar sehr wahrscheinlich. Und es war sehr wahrscheinlich, dass du baden gehen musst. Und dass es weitere 45 Minuten dauern wird, nachdem du eingebrochen wird, bis dein Opa kommt und dich mit trockenen Klamotten versorgt. Und dass du auch baden gehst, in deiner Art zu missionieren und Leute zu kritisieren. Micha, es kann sein, dass du dich irrst. Ich stehe heute woanders. Paulus schreibt im 1. Korinther 13 weiter, da kann man mal den nächsten Teil mit dran machen, mal die nächste Folie, genau, heißt es, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Ich glaube, es ist eine ganz große Sache oder eine ganz große Erkenntnis, die wir machen können, dass das, was wir jetzt glauben, über Gott denken zu wissen, dass das ein Stück ist. Weil wie wäre das, wenn wir mit unserem 20 Jahre älteren Ich reden würden? Oder 15 Jahre oder 10 Jahre oder wie auch immer. Würde der uns vielleicht auch sagen, Micha, es kann sein, dass du dich irrst. Das Ziel ist klar, Gott zu erkennen, wie er ist, aber dabei zu merken, dass wir immer nur einen Teil sehen können, wie in einem trüben Spiegel. Luther übersetzt es als Stückwerk. Wir sehen immer nur Stückwerk. Uns dessen bewusst zu machen, was wir sehen. Ich merke bei mir heute, dass ich diesen Blick aber oft gar nicht habe. Dass ich sage, ich irre mich nicht. Nee, ich bin mir sicher, bei den und den Sachen, ich mache doch mit bestem Wissen und Gewissen, versuche ich meinen Glauben zu leben. Und das Bild, was ich von Gott habe, das ist doch das Richtige. Manchmal beobachte ich mich, wie ich anderen begegne und meinen Standpunkt vertrete und sage, nein, Gott ist so. Der ist nicht so, wie du denkst, der ist so, der ist anders. Ich muss mir immer wieder sagen, nee, Micha, es kann gut sein, dass du dich irrst. Du siehst einen Teil von Gott. Und das vielleicht nicht mal gut. Und wir sind irgendwie in unserem Glauben, sind wir in der Spannung zwischen Zweifel und richtig festem Glauben. Ein richtiger fester Glauben, der hält, der auch in stürmischen Zeiten da ist und dann doch der Zweifel, den wir eigentlich vermeiden wollen. Wir wollen doch souverän dastehen, wir wollen es doch sicher unserer Sache sein. Wir wollen doch sagen, ich weiß, was ich glaube, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was richtig und falsch ist und deswegen stehe ich im festen Glauben. Und wenn Zweifel kommen, dann versuche ich noch einen Schritt weiter rüber zu gehen und sage, nein, die Zweifel können mir nichts anhaben, ich ignoriere das. Wie gehen wir mit Zweifel um? Lassen wir die zu? Lassen wir die Fragen zu, dass wir uns irren könnten? Ein schwerer Weg. Wir hatten jetzt, am Freitag hatten wir auch eine Besprechung für Jesus House für die Woche. Und da war die Referentin da, die da die Woche mit da sein wird, die Josie. Und wir werden an diesen Abenden nicht einfach nur Predigten halten, wie das im normalen Gottesdienst so ist, sondern es wird eine Form des Dialogs sein. Also es wird sein, dass die Josie in der Form dann vorne sitzen wird und dass die Jugendlichen zu verschiedenen biblischen Texten und Themen Fragen stellen sollen. Nicht mit der Absicht, dass die Josie alle Fragen weiß, dass sie eine ist, die alles weiß, aber dass man gemeinsam ins Gespräch kommt. Und die Josie hat gemeint, die hat dieses Format schon öfters ausprobiert und hat gesagt, dass es einen großen Unterschied ist, ob du das mit christlichen Gruppen oder mit nicht-christlichen Gruppen machst. Weil mit christlichen Gruppen ist das langweilig. Die wissen schon alles. Die wissen die Antworten schon. Die brauchen nicht Fragen stellen. Wie ist das mit uns? Wissen wir schon alle Antworten? Haben wir uns schon über alles eine Meinung gebildet und können sagen, ja, eigentlich weiß ich Bescheid. Und Zweifel können Raum für Weiterentwicklung geben. Hier fehlen ein paar Sätze. Du kannst mal die nächste Folie machen. Da heißt es dann dazwischen, dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Aber mit dem Wissen, dass wir da noch nicht sind. Wir können Gott nicht sehen, wir können den Glauben nicht mit vollem erfassen, sondern das meiste wahrscheinlich wissen wir nicht. Und das sollte uns demütig machen. Das macht mich demütig. Zu sagen, ich weiß nicht alles. Und das ist ein Weg, das kann man sich nicht einfach vornehmen, sondern das ist oft ein sehr schmerzhafter Weg. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die sehr persönlich ist und wie ich das mal erlebt habe, wie ich das mal durchmachen durfte. Dieses Erkenntnis, sich zu irren und es loszulassen. Manche werden von euch wissen, als ich 18 war, bin ich für eineinhalb Jahre nach Paraguay gegangen und habe da in einem Kinderheim gearbeitet. Und als 18-Jähriger, ich hatte jetzt keine pädagogische Ausbildung und ich hatte mal ein bisschen Kinderstunde, Jungschar-mäßig was gemacht, aber wirklich jetzt eine Ausbildung hatte ich nicht. Und war dort in Schichten, so einem Schichtsystem in diesem Kinderheim drin und war vor allen Dingen für etwa 10, 12 Kinder verantwortlich, die 6 bis 12 Jahre ungefähr waren. Das waren so 3 Zimmer, die man dann als FSJler eben betreut hat. Und mit denen hat man eben alles gemacht, was anfiel. Also von Aufwecken und bis die dann angezogen sind und nach der Schule wieder kommen, Hausaufgaben machen, helfen, im Haus mit zu putzen und Sachen zu machen, zu spielen, abends ins Bett zu bringen. Und das ist für einen 18-Jährigen ohne Erfahrung schon eine Hausnummer. Vor allem, wenn man ohne Spanischkenntnisse nach Paraguay fliegt. Und wir hatten dort einen Direktor und der hat mich vom ersten Tag sehr beeindruckt. Es war ein großer Mann, der irgendwie sehr geistlich war. Der hat mich echt fasziniert. Und die Kinder haben den geliebt. Das war echt cool. Und das Gute war, der konnte Deutsch und hat uns da auch in vielem geholfen, uns Dinge erklärt. Und das war wirklich ein Typ, wo ich dachte, wow, was für ein toller Mensch. Was für ein Typ, was für ein Vorbild. Und immer mehr nach ein paar Wochen habe ich mitbekommen und es wurde uns dann nach Nachfragen auch von ihm erklärt, dass es eine Strafform gibt des Schlagens. Und er hat erklärt, steht in der Bibel, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Und diese Kinder, die kommen eh von der Straße und dann ist es, und die kennen oft keine andere Sprache und da ist es oft sinnvoll, die auch einfach mal zu schlagen. Und das war eine Sache, die mich sehr berührt hat, die mich verstört hat, wo ich nicht genau wusste, wie gehe ich damit um. Er hat erklärt, dass es sehr liebevoll ist, die Hand, die liebt, die streichelt, die ermutigt, ist auch die Strafe ausführt. Ein Gottesbild erklärt, Gott ist der Gott, der auch strafen muss. Für Sünde, für Verfehlung muss es eine Strafe geben. Und ich habe mich dem irgendwie überlegt, wie kriege ich das hin oder wie passt das in mein Weltbild? Und es hat mich völlig irre gemacht. Ich habe das nie selbst gesehen, aber ich habe erlebt, dass Kinder aus der Schule kamen und völlig zitternd zu mir kamen und meinten, sie müssten jetzt zum Direktor gehen und bekommen da mit dem Gürtel eine. Und ich war der zum Schluss dann da war und die Kinder kamen dann zu mir und die waren irgendwie, war das okay für die danach? Also irgendwie muss da was passiert sein, dass du die geschlagen haben und dann wieder auf den Arm genommen und keine Ahnung was. Aber es war eine Form, die mich irgendwie, wo ich nicht wusste, wie gehe ich damit um, weil die Kinder ihn trotzdem geliebt haben. Also nicht, dass er jetzt ein Missverständnis ist, war jetzt kein, ich glaube nicht, dass er jetzt ein sexueller Missbrauch war oder sowas, aber es war eine Form der Gewalt, die da war. Und es war ein Tag mal, ich war sehr, sehr überfordert mit allem. Ich musste Kinder ins Bett bringen und hatte drei Zimmer gleichzeitig und so und hatte mich an dieses Bild schon angepasst und gesagt, ja, wenn Gott so ist, dann ist das vielleicht so. Und ich wusste nicht weiter, was ich machen soll und habe dann für das eine Kind habe ich dann gesagt, okay, dann ist jetzt diese Strafe dran und das führe ich jetzt aus. Nicht im Gürtel oder so, aber habe dann dieses Kind dann auf den Schoß gelegt und ein paar auf den Hintern gegeben. Das war jetzt nicht arg fest oder sowas, aber es war Gewalt. Es war Gewalt gegen ein Kind. Und ich habe gemerkt, wie ich selbst damit klarkommen musste. Ich musste, und plötzlich war das nicht nur ein Gottesbild, was ich von ihm gehört habe, sondern ich musste sagen, ja, Gott ist so. Gott ist so, dass er Strafe zulässt, aber auch der liebende Gott ist. Der ist der das will, der auch in der Bibel schreibt, Kinder müssen vielleicht auch manchmal geschlagen werden und so. Und ich habe gemerkt, dass ich mich an diesem Gottesbild irgendwie festhalten musste, weil wenn ich das losgelassen hätte, hätte ich gesagt, dass ich einen Riesenfehler gemacht habe. Dann müsste ich sagen, Micha, du hast Riesenmist gebaut. Und ich habe angefangen, dieses Gottesbild festzuhalten und zu sagen, dann ist das jetzt so. Ich verstehe es nicht, aber dann ist das so, weil wenn ich das loslasse, dann habe ich für mich ein Riesenproblem. Und später in meiner Erzieherausbildung gab es mal so eine offene Diskussion über Strafen und Kinder und Kindererziehung und wo ich einer da war, gesagt habe, aber gibt es nicht auch eine gute Form davon? Und selbst mit diesen, und irgendwie verkrampft war und dachte, ich muss an diesem Gottesbild irgendwie, das muss ich festhalten und habe gemerkt, wie das zerrt, weil ich dachte, ist Gott wirklich so? Aber wenn ich das loslasse, was passiert dann? Und ganz schmerzhaft musste ich eingestehen, dass es ein Fehler war. Dass ich da einen riesen Fehler gemacht habe und dass ich mich an diesem Gottesbild so festgehalten habe, es mir noch schwerer gemacht habe, Gott zu erkennen. Und ich habe Dinge losgelassen und habe gesagt, okay, Gott, ich will dich vielleicht auch neu kennenlernen. Ich will zulassen, dass mein Bild von dir nicht vollkommen ist. Ich will zulassen, dass ich mich geirrt habe, dass ich kein richtiges Bild von dir habe, dass manche Dinge falsch sind. Paulus schreibt hier über Wissen, über Erkenntnis, Dinge zu wissen. Und wenn wir noch die nächste Folie noch machen, wo der letzte Vers steht, da heißt es, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Das hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13. Die Verse, die davor sind wunderschön, wo es nur um die Liebe geht. Und Paulus sagt, bei aller Erkenntnis, bei allem Glauben, der irgendwie da ist, es muss sich messen an der Liebe. Es muss sich messen daran, an Gott, der liebt. Der nicht nur ein Objekt ist, sondern der begegnet. Ein Gott ist, der sagt, wenn du mit Fäusten kommst, mich versucht festzuhalten, das wird nichts. Sondern du kannst mir begegnen und ich bin die Liebe. Ich wünsche mir, dass wir als Christen eine Gemeinschaft sind, die nicht dadurch erkannt sind, dass sie alle Antworten wissen. Die ein festes Gottesbild haben und das festmeißen und das verteidigen bis aufs Blut. Sondern dass es eine Gemeinschaft ist, die sagen kann, es kann sein, dass ich mich irre. Dass wir Leute sind, die sagen, es kann sein und es ist vielleicht sogar wahrscheinlich, dass Gott größer ist als meine Vorstellung von ihm. Und es kann sein, dass ich einen Fehler begangen habe. Und eine Gemeinschaft, die das lebt, die geht anders miteinander um. Die ist wertschätzend. Die hat nicht nur Ellenbogen, sondern die hat, wenn wir das beherzigen, vor allen Dingen die Liebe füreinander. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich für uns als Gemeinde hier in Gera. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du uns auf so vielfältige Art begegnest. Ich danke, dass du so groß bist. Und ich will dich bitten, dass du uns immer wieder zeigst, Teile von dir, die wir noch nicht kennen. Nicht, dass wir ein perfektes Bild haben müssen, aber dass du uns auch immer wieder überrascht und sagst hier, dass wir uns eben nicht festlegen, dass wir nicht in einem festen Bild drin sind. Du bist ein Gegenüber. Du bist jemand, mit dem wir reden können. Und der uns mit offenen Händen begrüßt, empfängt. Lass uns diese Liebe spüren. Und dort, wo wir vielleicht an Bildern festhängen, die wir brauchen, wo wir aber merken, dass wir die Fäuste dabei zumachen, wo wir uns verkrampfen, dass du uns da hilfst, das zu lösen und dass du uns da so begegnest, wie du bist. Danke, dass du ein liebender Gott bist, der uns liebt. Amen.